Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.
Hi, ich bin Chrissy.
Hi, ich bin Nico.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid, denn heute steht eine ganz besondere Folge an, Folge 10.
Ja, eine Jubiläumsfolge. Und wir haben jetzt gerade Thema Oktoberfest. Ich habe einen Skandal dazu heute dabei, aber jetzt bin ich schon ein bisschen nervös, weil Chrissy hat mir angekündigt, dass sie eine Überraschung dabei hat. Deswegen müssen wir uns noch kurz gedulden.
Yes, 9 Folgen sind raus, ne? Heute erscheint die 10. Und was hat sich denn rausgestellt, dass du gar nicht kannst?
Schätzen. Damit, oh Gott, du hast bestimmt so eine Compilation dabei von meinen besten Schätzungen. Oh nein.
Nicht ganz richtig. Ich habe ein paar Beispiele rausgesucht, in denen du dich echt ordentlich verschätzt hast. Und wir testen jetzt, wie gut du mir zugehört hast.
Um Gottes
Vielleicht
Willen.
Machst du es jetzt besser.
Um Gottes Willen. Also es sollte besser sein, weil ich höre ja die Folgen danach auch alle noch an, aber
Ich hoffe.
Ich kann mich jetzt nur noch mehr blamieren als halt sonst auch immer schon.
Das stimmt, das war mein Ziel.
Mein Gott.
Ja, wir springen jetzt in Folge 3, das Fire Festival. Da habe ich dich gefragt, wie viel das teuerste Festivalpaket gekostet hat. Was ist jetzt deine Antwort?
Waren das, boah. Nee, also sorry, das war ich bei, ich glaube, ich habe irgendwie was mit 10.000 gesagt. Ich glaube, es waren 3. Ich glaube, ich habe massiv überschätzt.
Waren es 3.000? Ja, du warst drüber.
Waren es 3.000? Oder es waren 10.000 und ich habe noch mehr gesagt.
Mhm. Es wird noch viel witziger, als ich dachte, dass es witzig wird. Hören wir Scheiße. Ins Original rein. Was glaubst du denn, wie teuer war das teuerste Paket?
Das teuerste Paket? Also wahrscheinlich irgendwie mit einer Villa, mit Flug und so. Ja, 500.000?
Warum so hoch?
Weiß ich nicht.
Es ist eine 250.000 Dollar, ja, und ich finde es sehr viel.
Ja, es ist viel.
Für ein Wochenende.
Ich habe jetzt einfach sehr... Gott. Natürlich ist das viel. Ja, ich habe jetzt einfach hochgepokert. So nach dem Motto, ja gut, der Typ lebt eh in anderen Sphären, also warum nicht? Ja, aber weißt du, ich habe mich daran erinnert, dass ich viel zu hoch war und deswegen habe ich jetzt mir gedacht, okay, weißt du, ich war viel zu hoch, dann mache ich jetzt niedriger.
Ja, wir schauen mal, ob es besser wird mit dir. Kommen wir zu Folge 9 über das Oktoberfest-Attentat. Ne? Die Folge ist ja auch erst vor 2 Wochen erschienen.
Ja.
Müsste ja also leicht jetzt für dich werden.
Müsste.
Ich hatte dich gefragt, wie viele Bilder die Münchner eingeschickt hatten, nachdem die Ermittler dazu aufgerufen hatten. Was sagst du?
Oh mein Gott. Ich habe halt diese Folge ja auch schon, ich habe es ja gehört. Und zwar am Tag, als sie rausgekommen ist, um halt, keine Ahnung, nochmal nachzuhören. Weiß nicht, ob das cool. Hörst du unsere Folgen an?
Ja, natürlich.
Okay, sehr gut. Nicht, dass ich hier komisch bin, aber ich weiß es nicht mehr. Das ist, ich höre das halt dann nebenbei.
Du warst auch dabei, als wir es aufgenommen haben, Nico.
Klar,
keine Ausreden jetzt.
Schon klar, ja, aber da bin ich halt dann so im Konzentrationsmodus und dann weiß ich halt danach auch nichts mehr. Aber wie viele haben die eingeschickt? Das waren 20.000.
Ich dachte wirklich nicht, dass du dieses Mal noch schlechter rätst.
Oh mein Gott. Ja, jetzt habe ich halt auch weniger Kontext, aber.
Hören wir rein. Willst du mal zum Beispiel raten, wie viele Bilder die Münchner nach dem Aufruf geschickt haben?
Das geht wahrscheinlich in die Tausenden, schätze ich. Weiß ich nicht. 10.000.
2.600 und ich fand das sehr viel.
Es ist ja auch sehr viel. Ich wusste, dass es was mit einer 2 war.
Weißt du, und ich dachte, vielleicht wird es voll lame, weil Nico jetzt ja alle Antworten weiß, aber nein.
Ich wusste, dass es was mit einer 2 war. aber habe mich um ein bisschen verschätzt, um Faktor 10.
Aweng. So, und kommen wir jetzt zu deinem schlechtesten Schätzversuch bis jetzt. Wir gehen rein in die Flick-Affäre Folge 7. Ich wollte wissen, wie viel Geld der Flick-Konzern über Soverdia gewaschen hat.
Das ist aber auch eine unfaire Frage gewesen.
Ja.
Weil ich habe ja keine Ahnung, wie viel Geld Unternehmen waschen oder sowas. Das ist eine unfaire Frage gewesen. Weil woher soll ich das wissen?
Ja, das stimmt.
Ich tue das ja nicht.
Das ist sehr gut für uns, ja.
Ich muss das jetzt beantworten.
Ja, klar.
Es ist 50 Millionen.
Schau mal, du bist diesmal sehr viel näher dran.
Ja, siehste.
Hören wir rein in dieses Highlight. Insgesamt spendet der Konzern an Soverdia. Willst du nochmal, soll ich einfach weiterreden? Kann ich machen.
Ja, da blamier ich mich nur wieder. Eine halbe Milliarde. Oh, das geht gar nicht gut, wenn du schon wieder lachst.
Ja, voll. Es sind 12,3 Millionen Mark.
Hey, ich war sehr viel näher dran.
Ja, das stimmt. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Damals lagst du auch echt ordentlich daneben.
Ja, mei, was soll man machen?
Ja, ich würde sagen, das war's von mir. Vielen Dank. Ich fand's hilarious. Ich fand's sehr viel besser, als ich es mir noch ausgedacht hatte.
Ist immer schön, mit seinen Fehlern konfrontiert zu werden.
Ja, das war's, wie gesagt, von mir. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was für einen Skandal du zum Thema Oktoberfest mitgebracht hast.
Ja, ich habe ja letztes Mal schon angekündigt, dass es ein bisschen entspannter wird. Weil, also, ich habe auch sehr viel Feedback bekommen tatsächlich zu deiner Folge über das Oktoberfest-Attentat. Und das Feedback war hauptsächlich, dass es sehr emotional war, was ja sehr gut ist eigentlich für uns. Aber
ja, ich habe es ja auch schon oft während der Folge gesagt und auch noch danach, dass mich die Recherchen auch sehr mitgenommen haben.
Ja, nee, verstehe ich voll, aber das ist ja genau dafür da eigentlich, um halt Emotionalität zu wecken und daran zu erinnern und so. Deswegen, ich glaube, du hast einen guten Job gemacht, wenn man das
Danke.
Mal so sagen darf. Aber deswegen wird es bei mir jetzt ein bisschen lustiger, entspannter. Ich hoffe, dass es nicht allzu chaotisch wird, weil wenn man jetzt so die ersten Minuten vor der Aufnahme jetzt anschaut, habe ich zum Beispiel mein Handy gesucht, weil wir haben gerade Chrissys Überraschung mitgefilmt. Das könnt ihr euch also auf Insta nochmal anschauen bei Schatten und Skandale. Und kennt man ja, wenn man irgendwie das Handy gerade zum Beispiel am Ohr hat und es dann sucht, ungefähr so eine Situation hatte ich gerade, weil ich habe auch während das Handy mitgefilmt hat, mein Handy gesucht.
Das war amazing, ja. Ich habe auch ungefähr 5 Minuten drauf gezeigt, bis du gecheckt hast, wo es ist. Ja.
Ich habe es ja gerade gesucht, deswegen achte ich ja nicht auf dich. Aber wie gesagt, ich hoffe, es wird nicht zu chaotisch, aber ich habe ja mein Skript.
Ich hoffe, ich werde viele Nachfragen stellen, falls es zu chaotisch werden sollte. Wir schaffen das.
Ja, ich meinte auch einfach, dass wir nicht zu blöd sind gerade.
Ach so.
Sag mal, ich glaube, ich habe letztes Mal, vor 2 Folgen, als wir das Oktoberfest-Motto bekannt gegeben haben, habe ich ja gesagt, ich bin ein großer Oktoberfest-Fan.
Mhm.
Oder generell Volksfest-Fan.
Ja,
das ist bei dir ja gar nicht so.
Hey, ich habe einen Dirndl.
Das ist auch quasi Pflicht.
In Bayern.
Ja, eben.
Ja. Nee, ich habe einen Dirndl und ich war dieses Jahr auch schon mal auf einem Volksfest in Augsburg.
Stimmt, da waren wir zusammen.
Ja, eben. Unterschlag das hier nicht.
Ja, ich sag ja nicht, dass du dass ein Hater bist da.
Ja, aber früher war ich oft auf Volksfesten und ich war ein totaler Fan. Ich war ja auch schon öfter auf dem Oktoberfest und so. Hm. Aber mittlerweile so, bin kein Fan mehr.
Warum?
Erstens zahlst du ultra viel Geld.
Das ist richtig.
So. Und zweitens so, dieser übertriebene Alkoholkonsum, bin ich auch gar kein Fan mehr.
Das stimmt auch, ja. Gut, dass du sagst, so viel Geld.
Was eine Überleitung.
Das wird gleich nochmal sehr wichtig. Aber ja, vor allem auch dieser übertriebene Alkoholkonsum, da steigen wir tatsächlich gleich mal in meine Folge ein, weil wo viel Alkohol fließt und gleichzeitig auch viele Promis sind, wie auf dem Oktoberfest, da gibt es ja dann doch einige Skandale. Mein Problem war halt jetzt in dem Fall nur, dass es so viele Skandale gab, wo sich halt irgendwer blamiert hat oder sonst was. Da füllt man keine Folge mit. Da gab es nicht genug, aber ich habe zumindest ein bisschen was rausgesucht. Allerdings, muss ich dir leider jetzt schon mal beichten, habe ich keine Fotos dabei.
No.
Ja, ich habe mir aber stattdessen eine Alternative überlegt und zwar gibt es ja KI mittlerweile im Überfluss und alles. Deswegen würde ich die Geschichte von der KI erstellen lassen und so verdeutlichen. Also ihr könnt quasi jetzt so eine Slideshow von meiner Geschichte, von meinem Skandal auf Insta anschauen, um dann quasi auch ein bisschen Bilder im Kopf haben. Weil,
da bin ich sehr gespannt, was bei rauskommt.
Ich hoffe, da kommt was Gutes bei raus. Aber deswegen, ihr könnt mitgucken. Da kommt auf jeden Fall was Gutes bei raus, weil ich konnte gar keine Fotos finden, weil es gab halt zu der Zeit noch kein Fotoapparat.
Echt jetzt? Gehen wir so weit zurück?
Relativ weit zurück.
Okay, geil.
Zurück zu unseren Promi-Skandalen. Da haben wir zum Beispiel erst letztes Jahr den ehemaligen Nationaltorwart Jens Lehmann. Der war im Bierzelt, hat da dann ein bisschen was getrunken, was man halt so macht, und ist dann mit dem Auto heimgefahren. Wurde aufgehalten, hat einen erneuten Prozess am Hals gehabt. Das zum Beispiel, ne, gibt es ja tatsächlich öfter mal. Tatsächlich habe ich jetzt letztens auch erst in der Arbeit gesehen, dass die Polizei sich auch verstärkt an Bahnhöfe stellt, weil ganz viele Leute von außerhalb quasi, von der Region München, mit dem Zug dann reinfahren, zum Oktoberfest gehen, dann zurückfahren und dann mit dem Auto vom heimischen Bahnhof quasi nach Hause den Weg antreten.
Ach echt,
ja,
oder?
Ja, und deswegen stellt sich die Polizei auch häufig an Bahnhöfe. Wusste ich nicht, macht natürlich Sinn, wenn man drüber nachdenkt, aber das war, glaube ich, auch so ein Beispiel von so einer Alkoholkontrolle. Wir haben aber auch das Nacktmodel Michaela Schäfer, die mit zwei Maskrügen zur Wiesn gekommen ist, aber halt als Bekleidung und sonst fast nichts.
Echt jetzt?
Ja.
Das ist komplett an mir vorbeigegangen.
Es gibt ja grundsätzlich auch keinen Dresscode auf der Wiesn, aber sie hat halt so viel Aufmerksamkeit erregt, dass die Polizei mit 30 Mann gekommen ist, sie abgeschirmt hat und zur Wiesnwache gebracht hat. Also.
Hä, aber wie funktioniert das überhaupt?
Ja, das war, glaube ich, so mit so Strippen befestigt. Das waren auch keine Gläser, sondern irgendwie so aus Plastik bisschen und halt nur so angedeutet. Ich hätte davon tatsächlich ein Foto mitgebracht, es gab aber keine, für die wir Rechte hatten.
Ja.
Deswegen könnt ihr mal selber googeln. Gibt genug Fotos, wir durften halt leider keine verwenden. Es gab bei Michaela Schäfer natürlich reichlich Aufruhr, aber für sie gab es keine rechtlichen Konsequenzen. Dann gab es im Jahr 2009 einen außergewöhnlich guten Plan, und zwar ein Bordell-Shuttle, das die Wiesenbesucher quasi direkt von der Theresienwiese ins Bordell Pascha bringen soll, und das Ganze kostenlos.
Nicht dein Ernst?
Ja. Das Kreisverwaltungsreferat in München, also quasi die zuständige Behörde, ist dann aber in letzter Minute eingeschritten und hat das untersagt. Fand ich auch sehr lustig. Dann sind ja außer Alkohol noch ganz viele andere Drogen auf der Wiesn im Umlauf. Eine Sat.1-Sendung hat das Ganze mal versucht zu analysieren und Wischproben von Toiletten und Tischen genommen, um halt zu schauen, wie viele Rückstände da von anderen Drogen sind. Ich habe jetzt hier mal das Kokain-Ergebnis rausgesucht. Das darfst du jetzt mal schätzen, wie viel das ist.
Ich muss mal schätzen.
Ja, und das ist auch eine sehr gemeine Frage, weil man dazu halt auch überhaupt gar keinen Richtwert hat eigentlich.
Ja.
Ich kann jetzt zumindest mal die Einheit nennen, Mikrogramm.
Okay.
In drei Zelten. Genau.
Okay. Was, sagen wir mal, auf dem Toilettensitz oder auf der Bierbank gefunden wurde?
Ja,
okay.
Ja, an Rückständen. Also wo die Leute halt quasi das konsumiert haben. Und dann bleibt natürlich immer ein gewisser Rest zurück an Spuren.
200.
Das war sowas von daneben und das macht mich sehr glücklich.
Nein!
Es waren über 50.000 Mikrogramm an Kokainspuren. Das ist je nach Quelle umgerechnet gut eine halbe Line. Also das an Spuren da zurückgeblieben ist. Je nach Quelle, weil ich habe keine Ahnung, wie viel Gramm in so eine Line reingehen.
Ja.
Aber sagen wir mal, etwa eine halbe Dosis, eine Line, zieht man ja in so Richtlinien.
Oh mein Gott, da lag ich ja echt weit daneben.
Ja. Aber
wird er echt so viel konsumiert?
Es gibt ja auch immer wieder Promis oder sogar, ich glaube, es war sogar mal ein Wiesenwirt dabei, der mit Kokain erwischt wurde. Ja, eins habe ich noch. Und zwar gibt es immer wieder Sorgen über die Hygiene. Klar, ne? Also allein in diesem Jahr werden über 6 Millionen Besucher erwartet. Da ist natürlich, ne, die bringen alle ihre gewissen Bakterien mit. Gibt ja auch die Wiesengrippe, wo ganz München dann im Prinzip krank wird.
Geil.
Ja. Was schätzt du, wie viele Maskrüge gehen beim Oktoberfest so pro Stunde über den Tresen?
Pro Stunde. Okay, jetzt warte mal. Ich finde es nicht gut, ich lass dich gerne schätzen. Warum muss ich hier
auf? Ich bin gerade so glücklich. Das ist so ein richtiges Gefühl der Macht.
Also warte mal. Okay, ich habe zumindest gehört, ja, dass in der Zeit 6 Millionen Besucher und auch 6 Millionen Bierkrüge über den Tresen kommen in der Zeit. Das glaube ich, dass ich gehört habe.
Das kann ich jetzt weder bestätigen noch verneinen, weil okay, das weiß ich nicht. Ich habe hier die, also in der Spitzenzeit, in den überall auf der Wiesn, wie viele Maskrüge gehen über den Tresen pro Stunde.
Das müsste ich jetzt ja eigentlich nur runterrechnen.
Dann viel Spaß.
Problem, ich kann gar nicht gut rechnen. Okay, ich schätze das jetzt einfach mal runter pro Stunde. Und ich meine, die Kellnerinnen, ne, die tragen ja auch schon so 20 Krüge oder so. Das schaut ja immer crazy aus.
Ja, ich glaube, es sind irgendwie so 16 oder so, aber ja.
Wild. Okay. Pro Stunde. 5.000.
Auch daneben.
Nein!
Es sind teilweise, also zu Spitzenzeiten, jetzt sind wir mal Samstagabend, über 30.000 Maskrüge, die pro Stunde über den Tresen gehen.
Ich bin schockiert. Mhm. Ich wollte zuerst 10.000 sagen, dachte mir dann so, nee, ich ärgere mich immer drüber, wenn Nico viel zu hoch schätzt. Okay. Ah,
das fühlt sich so gut an, jetzt weiß ich, wieso du das immer machst.
Ich bin bis jetzt so gut weggekommen immer, ja. Mann.
Das Problem ist natürlich auch, bei so einer Menge an Maskrügen, die müssen auch gespült werden. Und was macht so eine Spülmaschine mit Gläsern?
Sie macht sie sauber.
Im idealen Fall, ja, aber sie kommen ja warm raus.
Ja.
Problem, warme Gläser, kaltes Bier wird ganz schnell lauwarm.
Ja.
Was unglaublich nicht gut
Man
ist.
Man spült die Gläser nicht ab.
Doch, es gibt spezielle Kaltspülmaschinen, die halt auch da zum Einsatz kommen. Die haben aber immer wieder Zweifel ausgelöst, wie sauber die Krüge werden. Weil Hitze tötet ja auch Bakterien ab.
Ja, natürlich.
Ab. Genau. Experten bezweifeln das eben, wie sauber die Krüge rauskommen. Der Hersteller der Maschinen und der ehemalige Wiesenchef Clemens Baumgärtner, also der Wirtschaftsreferent, der ehemalige von München, und auch die Wirte sagen aber, die Gläser werden so sauber, wie es die strengen Vorschriften vorsehen. Also es gibt da an sich nichts, aber es gibt halt dann immer wieder hier Experten, die das anzweifeln. Es gibt dann die anderen Leute, die sagen, nee, ist schon so. Ich glaube, nachdem man da so viel Gift in seinen Körper reinpumpt und so vielen Keimen und Bakterien ausgesetzt ist.
Das ist auch schon wurscht.
Ja, wurscht nicht, aber man muss es ja auch mal ein bisschen ins Verhältnis setzen. Du siehst, also wir haben jetzt viel gelacht, diese Skandale sind natürlich alle irgendwie unterhaltsam, aber ich wollte jetzt mal ein bisschen was Außergewöhnlicheres machen.
Und yes.
Jetzt kommen wir dann zu deinem ersten Kritikpunkt am Oktoberfest, nämlich dem Bierpreis. Der steigt ja jedes Jahr, also jetzt bei uns, wenn man Nachrichten macht, da gibt es ja dann immer nur diese Meldung, was ist neu auf dem Oktoberfest. Und da kann man ja jedes Jahr den Bierpreis nehmen, weil er jedes Jahr mehr wird.
Ja.
Deswegen, weißt du, wie viel es dieses Jahr ist?
Mist. Also, zum Wiesnstart habe ich das sogar erst noch vorgelesen.
Ja. Also ich habe den Maximalpreis, also die teuerste Masse im teuersten Zelt quasi. Oder halt die Masse im teuersten Zelt.
Hä, bin ich dumm? Warte mal. War das nicht irgendwie 16 Euro knapp?
Nee, die, also ja, knapp die 16-Euro-Marke haben wir noch nicht überschritten. Es sind 15,80 Euro.
Ah ja, gut, ich hatte schon noch, ich dachte mir so, ey, jetzt zahle ich da schon fast 16 Euro, das habe ich mir nur beigedacht, ja.
Da ist ja aber auch noch kein Trinkgeld mit dabei. Ja, und klar, wenn du willst, dass deine Bedienung dich halt auch regelmäßig bedienen muss, halt schon auch ein dickes Trinkgeld da lassen.
Zahlst du für eine Maß praktisch einen gesamten Kasten?
Das ist genau mein Vergleich hier, habe ich auch geschrieben. Also es gibt schon Kästen, die drunter sind sogar.
Ja,
ja, also voll. Naja, das ist der eigentliche Skandal dieser Folge. Nein, Spaß. Man zahlt ja auch fürs Ambiente mit und es ist ja auch ein spezielles Bier, was extra dafür gebraut wird. Ist ja auch stärker, wo sich ja ganz viele Amerikaner immer sehr wundern, warum sie plötzlich so weg sind, weil man halt hier kein Bud Light trinkt, sondern normales Bier, das sogar noch mehr Prozent hat als das eigentliche.
Ja.
Aber eben genau dazu mache ich meine Folge heute. Folgendes Bild, folgende Situation. Die Menschen versammeln sich in Massen, gehen auf die Straße, schlagen Wirtshäuser kurz und klein, überfallen öffentliche Gebäude, zertrümmern Fenster und dann soll das Militär anrücken sogar. Und das alles nur, weil der Bierpreis steigt.
Das könnte jetzt ja jedes Jahr passieren.
Richtig. Ich will hier auch keine Revolte jetzt anzetteln, aber erstmal die Frage. Bier gilt ja in Bayern als Grundnahrungsmittel, sagt man ja so, ne? Bier ist Grundnahrungsmittel, jawohl. Ursprünglich, weißt du, wieso das so gilt? Weil das hat ja auch einen historischen und wahrheitsgemäßen Sinn.
Warte mal, liegt es vielleicht am Reinheitsgebot von 1516?
Ja.
Also Bier war doch eines der wenigen Nahrungsmittel oder Lebensmittel, die streng überwacht worden sind, schon so früh. Weil oft ist man ja irgendwie krank geworden durch das, was man gegessen, getrunken hat. Und durch das Reinheitsgebot war das ein sicheres Trinken.
Ja, richtig. Stark.
Thanks.
Versetzen wir uns mal zurück in den Mai 1844. Überall riecht es nach Pferden, dem Rauch von Holz- und Kohleöfen oder auch nach Abfällen, die einfach auf die Straße geworfen werden. Die Gassen sind eng, nur wenige Straßen sind gepflastert. Die Einwohnerzahl in München ist zu der Zeit gerade mal auf bis zu 100.000 gestiegen und hat sich damit innerhalb von den letzten 30 Jahren verdoppelt. Also München gerade am Wachsen. Das bedeutet aber auch, es gibt ein Überangebot an Arbeitskräften, die alle ja da quasi reingezogen werden. Deswegen können die Arbeitgeber, ne, laut Marktwirtschaft und so, schlechter bezahlen, weil irgendwer wird es schon tun. Viele Arbeiter und Gesellen leben deswegen auf engstem Raum zusammen, was aber auch gleichzeitig für erbärmliche hygienische Zustände sorgt. Das Trinkwasser, das war nicht mal ansatzweise so sauber, wie wir es heute kennen, sondern voll von Bakterien und Krankheitserregern. Und da, wie du es eben gerade gesagt hast, kommt dann das Bier ins Spiel, denn das ist sauber. Das Reinheitsgebot von 1516, ne, hast du auch gerade genannt, ist der Grund. Kannst du mir auch sagen, was das ist?
Ich weiß, dass ich immer eins vergesse. Warte mal. Also Wasser ist drin, Hopfen, Malz und Gerste.
Nicht ganz. Also Wasser, Hopfen und dann Gerstenmalz und Hefe.
Gerstenmalz, okay.
Bei dem Brauen wird das Ganze erhitzt. Und dadurch werden eben Krankheitserreger getötet, was Bier zu einem der wenigen Lebensmittel macht, die sicher sind und frei von Krankheitserregern und zwar gesichert. Also ist es eben für die Menschen damals deutlich wichtiger, weil es eben nicht nur ein Genussmittel, sondern auch ein Grundnahrungsmittel war. Es war aber natürlich auch deutlich schwächer. Also es hat jetzt nicht so viel Alkohol drin gehabt wie heute, aber trotzdem ein bisschen was. So auch am 1. Mai 1844. Der Soldat Corbinian Stiegelmeier sitzt wie so oft mit seinen Kameraden im Wirtshaus Marderbräu. Die Stimmung ist ein bisschen angeschlagen, weil ihnen am Tag zuvor eine wichtige Zulage gekürzt wurde, aber trotzdem, sie unterhalten sich, sie spielen Schafkopf und genießen eben ihr verdientes Flüssigbrotbier. Die Gäste waren eh schon etwas missmutig wegen des Bieres damals, weil die Massen dort schlecht eingeschenkt waren, kennt man auch vom Oktoberfest, wenn also die Hälfte quasi Schaum ist. Ja, das setzt sich immer noch ein bisschen, aber...
Ja, und dann ist dein Bier halb leer oder halb voll, wie man sehen möchte.
Ja, aber ja gut, teilweise, ich meine, die nehmen das ja direkt nach dem Einschenken und schütteln das ja auch noch ein bisschen, weil sie eben mit diesen, 16 Massen oder was das ist, da rumlaufen. Aber teilweise ist weniger als ein Liter drin, was bei vielen dann für...
Schlechte Missmut Stimmung sorgt.
Ja, richtig. Aber wer sagt dazu schon etwas? Man nimmt es halt irgendwie krummelig hin. Letztens ist mir übrigens da die Frage dazu eingefallen bei der Recherche. Ab wann, wenn du jetzt im Restaurant sitzt und ein Bier bestellst, ab wann würdest du was sagen? Würdest du überhaupt was sagen? Also ab welchem Unterschied zum Eichstrich?
Ich würde sagen, sobald zwei Finger darunter ist.
Egal, ob Maß oder halbe.
Bei Maß würde ich sagen drei. Ich habe ja selbst lange in der Gastro gearbeitet, ne? Und ich habe da immer sehr penibel drauf geachtet, dass es immer mindestens bei diesem Strich ist, weil ich mir sonst dachte, hey, ist eh verarsche. Ja, in der Gastro ist ja der Rohgewinn bei Getränken eh am allerhöchsten. Da kommt 300% nochmal oben drauf. Und wenn man da nicht gescheit einschenkt, finde ich, geht's gar nicht.
Das ist eine löbliche Einstellung. Ja. Ich habe es auch schon anders gehört. Ich habe auch schon gehört, also von jemandem, der auch in der Gastro gearbeitet hat, weil sie so schlecht bezahlt wurden dort und das Trinkgeld irgendwie auch zu teilen nicht an sie ging, sondern an Chefs und Co.
Das geht aber auch gar nicht.
Ja, dass man dann quasi immer ein Fünftel weniger eingeschenkt hat und dann jedes fünfte Bier quasi einfach in seine eigene Tasche gesteckt hat.
Ach nee.
Weil so halt, ne, die Menge gleich blieb, aber man hat halt dann eben, ja, sich das Geld halt irgendwie einstecken können. Ich will jetzt da niemandem was unterstellen, weil um Gottes Willen, das ist glaube ich auch nur im Einzelfall, wenn halt die Bedingungen arg schlimm sind. Aber ja, aber du sagst drei Striche bei der Maß unterm Eichstrich und drei Finger, Entschuldigung, bei der Maß unterm Eichstrich und zwei bei der halben.
Also, wenn es für die Kellnerin chillig ist. Weißt du, ich meine, beim Oktoberfest würde ich, glaube ich, nie was sagen, weil da habe ich einfach nur größten Respekt vor, wie die da auch durch die Gänge rennen, wie viel die da tragen, da würde ich nie was sagen.
Ja,
nie, wenn ich jetzt entspannt in einem Biergarten hocke und die Kellnerin, der Kellner hat viel Zeit und dann bekomme ich so wenig, würde ich schon was sagen, ja.
Ja, okay, verstehe ich. Macht Sinn. Naja, kommen wir wieder zurück. 1844, unser Corbinian, unser Soldat. Mhm. Für ihn ist es jetzt letztendlich Zeit zu gehen, in Richtung Kaserne zurückzuwanken. Er will deswegen seine Rechnung bezahlen und merkt, da gibt's Probleme. Denn er soll für 4 Maß 26 Kreuzer bezahlen. Das verwundert ihn ein bisschen, weil das ist mehr als am Tag zuvor. Und da unterscheiden sich ein bisschen die Quellen. Die meisten behaupten, dass das insgesamt 2 Kreuzer mehr sind, also ein halber pro Maß. Einige sagen aber auch, es sind 1,5 Kreuzer mehr. Gibt keine gesicherte Quelle, aber wir rechnen jetzt einfach mal mit dem halben Kreuzer pro Maß, weil das sind die meisten und die vertrauenswürdigsten Quellen, sage ich jetzt mal. So oder so, ein Tagelöhner verdient zu der Zeit um die 40 Kreuzer im Monat.
Ui, ja.
Heißt, wenn man jetzt von den häufigsten Quellen eben ausgeht, eine Maß Bier entspricht etwa 15% des Einkommens. Und jetzt ist es so, dass der Bierpreis steigt. Das lässt Corbinian nicht auf sich sitzen, er startet einen Aufstand. Sofort schließen sich weitere Gäste an, die das mitbekommen haben. Sie fangen an, das Marderbräu zu Kleinholz zu verarbeiten und es dauert keine Viertelstunde, dann sind alle Fenster zerschlagen, Türen aus den Mauern gerissen und quasi alles ist zerstört. Das heißt es auch in einer zeitgenössischen Quelle. Was sagst du jetzt? Nachvollziehbar? Oder?
Ja, ich finde es halt, du sagst ja gerade, ein Tagelöhner verdient 40 Kreuzer im Monat. Mhm. Corbinians Rechnung war jetzt 26 Kreuzer?
Richtig, für 4 Maß.
Wenn Bier das einzig überwachte Lebensmittel damals war, dann ist es ja vollkommen crazy.
Ja.
Das sind ja Wucherpreise. Mhm. Dagegen ist ja eine Masse auf dem Oktoberfest ein Schnäppchen.
Stimmt. Ja, tatsächlich. Kannst du dir vorstellen, was so damals die Hintergründe waren? Also, der Bierpreis steigt, das waren jetzt aber leider nicht die Wirte.
Du hast ja gemeint, München hat sich schlagartig vergrößert. Mhm. Ist dann der Bierkonsum dadurch auch so in die Höhe geschossen, dass die Landwirte nicht mehr hinterhergekommen sind mit Hopfen anbauen und so?
Das kann man sich auf jeden Fall vorstellen, ja. Also das Ding ist, der Bierpreis war damals staatlich vorgeschrieben. Und jetzt in dem Fall vom König Ludwig I. Im Jahr zuvor gab es auch schon eine Bierpreiserhöhung, die hatten aber die Brauereien dann aufgefangen. Jetzt geht das aber nicht mehr. Und wie du es gerade richtig gesagt hast, ich meine, da sind ganz viele Menschen nach München extra gezogen, mussten natürlich auch ihr Grundnahrungsmittel konsumieren. Und gleichzeitig gab es auch eine schlechte Ernte und Tierseuchen haben das Getreide teurer gemacht. Deswegen hat Ludwig zuvor auch schon den Brotpreis angehoben gehabt. Das haben die meisten halt so mit einem Raunen hingenommen. Beim Bier ist aber Schluss. Zumal es ohnehin schon ein bisschen Unmut gab, weil Ludwig mit der Feldherrenhalle, dem Siegestor oder der alten Pinakothek mehrere Prachtbauten errichtet hat damals. Für die Bevölkerung war aber nichts übrig. Die mussten ihr Bier teurer bezahlen.
Deswegen. Ja, ganz ehrlich, dann verstehe ich ja noch mehr, dass die Leute da wirklich ausrasten, auch in diesem Ausmaß, ja, wenn der Herrscher sich da eine Luxusbaute nach der anderen hinstellt, ja, und sie haben nicht mal mehr genügend Geld, dann, okay, Bier zu kaufen und Brot das, zu ja, holen und
das so. Das klingt so absurd, weil, also, aber das ist ja wirklich ein wichtiger Teil gewesen damals, eben als gesichertes Lebensmittel.
Ja. Ja, weil du wirst ja krank, wenn du das Wasser trinkst.
Ja, genau. Oftmals, ja. Ja. Richtig. Zu der Zeit hatte Ludwig das schon veranlasst gehabt, Mitte April, aber das ist jetzt nicht so gesichert rausgekommen. Also der hat sich jetzt nicht auf irgendeine heutige Pressekonferenz hingestellt und gesagt, ich mache das Bier teurer, sondern es ging einfach Gerüchte rum, dass am 1. Mai etwas passieren würde. Dazu war auch noch die Zeit, also Anfang Mai, ein ganz blöder Zeitpunkt, weil dann auch traditionell der Ausschank des Sommerbieres beginnt, wo sich alle drauf freuen. Am Tag des Aufstands gehen deswegen bis zu 2000 wütende Bürger auf die Straßen und zu den anderen Wirtshäusern. Auch da schmeißen sie Fensterscheiben ein, zerstören die Einrichtung, machen ihrem Ärger ziemlich Luft und rächen sich so quasi für die Preiserhöhung. Gleichzeitig, ne, kann man das ja auch nutzen, da haben die Demonstranten dann selbstständig Bier ausgegeben und getrunken. Also was dann weniger lustig ist, wo man jetzt auch ein bisschen ernster werden muss wahrscheinlich. Es gab ja natürlich auch die Polizei. Und die hat die Kontrolle verloren und wurde halt von den Demonstranten auch ziemlich geschlagen, getreten, vertrieben, gewaltsam aber.
Also die Demonstranten praktisch haben die Polizisten angegriffen.
Okay. Genau. Und was denkst du, macht Ludwig jetzt? Wenn du aufgepasst hast, ich habe es vorhin schon mal kurz angeteasert.
Nein, ja, der sitzt ja in seinem Schloss.
Gut, in München natürlich, aber
Echt, du hast es vorher schon gesagt, oder wie?
Kurz, in meinem wunderschönen Teasersatz. Der schickt das Militär. Entschuldigung.
Hä, oh Mann. Ich hätte jetzt was komplett anderes gesagt.
Was hättest
du ehrlich
gesagt? Scheiße.
Nö, jetzt sage ich nicht mehr, aber meins wäre so falsch gewesen.
Du hast so lange gebraucht, ich dachte.
Stimmt, er schickt das Militär, Mann.
Ja, du hast so lange gebraucht, ich dachte, ich helfe dir mal ein bisschen auf die Sprünge als. Naja, genau, aber auf jeden Fall sollen jetzt Soldaten anrücken und die machen quasi gar nichts. Weil es war ja auch einer ihrer Kollegen, der das Ganze angefangen hat und für sie gilt das ja genauso.
Ja.
Deswegen trinken sie Berichten zufolge Bier mit und ziehen danach wieder ab.
Gut.
Ja, nur als es dann in Richtung Palast des Königs geht, schreitet das Militär ein. Aber auch da nehmen die Soldaten halt eine Position ein und sagen, kommt Leute, überall sonst macht, aber da können wir euch jetzt nicht hinlassen. Also der König war geschützt, aber alles andere war freiwillig.
Das finde ich tatsächlich sehr schön. Ja. Weil ich dachte jetzt zuerst, es eskaliert komplett. Aber das finde ich gut so.
Es war wohl angeblich auch so, dass es kurz vor der Eskalation war, das ist jetzt nicht gesichert, wie weit genau diese Befehlsverweigerung geht. Angeblich soll Ludwig befohlen haben, auf die Aufständischen zu schießen und dass die Soldaten sich dann eben geweigert haben. Das ist aber unsicher. Also man weiß jetzt nicht genau, was der denen da genau aufgetragen hat, ob sie schießen sollten oder einfach nur quasi zurückdrängen. Sei es drum, wir sind froh, dass es nicht so weit gekommen ist, dass es eskaliert ist. Genau. Das Ganze geht dann auch am nächsten Tag weiter. Insgesamt 4 Tage sogar. Über 30 Brauereien und Regierungsgebäude, dazu Bäckereien oder Metzgereien, werden schwer beschädigt. Und das bringt Ludwig natürlich in eine etwas misslichere Lage. Weil München ist ja der Sitz des königlichen Hofes und eine Stadt voller Soldaten und Polizisten. Und trotzdem hat er die Kontrolle komplett verloren. Es gibt tagelang Aufstand, Leute sind wütend, hauen alles zu Kleinholz. Das lässt ihn natürlich nicht so unbedingt gut dastehen. Deswegen
knickt er letztendlich ein, der Bierpreis wird wieder gesenkt, die Soldaten bekommen auch ihre Zulage wieder, die sie ja davor verloren hatten, ne? Und knapp ein halbes Jahr später verfügt Ludwig für das Hofbräuhaus sogar eine Herabsetzung des Bierpreises auf 5 Kreuzer, also nochmal einen weniger.
Sehr gut.
Ja, und das ist das Ende der ersten Münchner Bierrevolution 1844.
Geil.
Der ersten Bierrevolution.
Hast du noch eine zweite dabei? Gibt es noch eine zweite?
Tatsächlich, Journalisten, die bei Zeitungen damals gearbeitet haben, die waren auch schon so, oh mein Gott, so leicht geht's. Die könnten jetzt ja quasi alles so machen nach dem Motto und immer ihren Willen kriegen. So kam es da nicht, aber es gab tatsächlich noch ein paar weitere Streits über Bierpreise. 4 Jahre später zum Beispiel, also 1848, kämpft das Volk wieder für bezahlbare Bierpreise. Nicht nur in München, sondern auch in anderen Großstädten wie Nürnberg oder Bamberg. 1910, also 66 Jahre nach der Bierrevolution, gibt es dann die letzte Bierschlacht in Dorfen, also das ist knapp 40 Minuten mit dem Auto vom Münchner Zentrum entfernt. Damals wird die Malzsteuer kräftig erhöht, was dann für teurere Gerste sorgt und auch dann gibt es Streiks, Boykottaufrufe. Weil auch das aber dann nichts nützt, brennen die Dorfner dann schnell mal 2 Schenke und 5 Bürgerhäuser nieder.
Jesus.
Ja. So, das war es tatsächlich. Mein Fall ist ein bisschen kürzer, weil viel mehr gibt es dann dazu ja auch nichts zu sagen. Aber jetzt gehen wir mal zum heutigen Bierpreis, zum Oktoberfest. 15,80 Euro pro Maß. Denkst du, ab welchem Preis, also jetzt nicht in dem Ausmaß vielleicht, aber ab welchem Preis gibt es zumindest irgendeine Art Gegenwehr? Weil, ich habe es ja vorhin schon gesagt, über 6 Millionen Besucher werden erwartet. Mhm. Seit letztem Wochenende läuft das Oktoberfest. Die Besucher strömen in Massen in die Zelte. Ab welchem Preis stoppt es entweder oder gibt es Gegenwehr? Weil die können ja auch nicht in 10 Jahren bei 25 Euro die Masse sein. Das funktioniert ja auch nicht.
Boah, das ist echt schwierig, weil das Oktoberfest halt schon so einen Kultstatus hat, ne? Also da kommen ja Menschen aus der ganzen Welt und dann leistet man sich das dann da auch.
Mhm.
Also das ist ja wild. Ich muss eine kurze Story so einwerfen, ne? Ich habe gesehen, zufällig, einen Artikel, wo dann stand, irgendwie so dreist oder clever, Münchner Pärchen vermietet Luftmatratze auf Boden im Wohnzimmer, irgendwie so. Ne? Und dann hat es pro Nacht mehrere 100 Euro gekostet.
Ja.
So eine Luftmatratze.
Ja, ja, klar. Es gibt
und
ja.
Und wenn das schon geht, ich meine, ich bin mir ganz sicher, das machen dann manche Leute. Vielleicht schlafen da sogar jetzt gerade welche drauf. Ja. Vollkommen wild. Also gut. Was glaube ich, wann wird es Probleme beim Bierpreis geben? Ich glaube, Veit, es geht relativ hoch. Ich glaube schon, es wird Proteste geben, wenn die Maß 30 Euro kostet. Nee, boah, vielleicht 30, sogar noch mehr.
30 ist halt schon hardcore. Also, dafür kriegst du 2 Kästen.
Ja.
Und der Bierpreis ist ja nicht das Einzige, was da so in die Höhe schießt. Ja, auch die Händel, die Bratwurstsemmeln, die Fahrgeschäfte, die Buden, das schießt ja alles quasi mit, vielleicht nicht in demselben Anteil oder in demselben Prozentsatz wie das Bier, aber es muss ja irgendwann mal einen Stopp geben. Es kann ja nicht sein, dass das, dass das einfach jedes Jahr weiter steigt und in 50 Jahren sind wir dann bei einem Fufi pro Masse.
Ganz ehrlich, ich glaube schon, dass das passieren wird. Also jetzt nicht, dass wir, ich glaube nicht, dass es irgendwann mal 50 Euro kosten wird, weil dann irgendwie schon crazy. Aber wir sind ja immer mehr daran gewöhnt, durch die Inflation, dass alles teurer wird. So. Und dadurch, dass das Oktoberfest, wie gesagt, schon so einen Kultstatus hat, wird das, glaube ich, auch immer mehr irgendwie so zum Luxus. Es kann jetzt sein, dass ich natürlich komplett falsch liege mit meiner Einschätzung oder so. Aber keine Ahnung, ich sehe da nicht so ein Problem, dass der Bierpreis immer weiter steigen wird.
Also ich glaube, ich war bisher noch nicht. Ich bin morgen da, also Freitag quasi, nachdem die Folge rausgekommen ist. Falls ihr es später anhört, war ich schon. oder werde ich gewesen sein, um Gottes Willen.
Was ist da jetzt richtig?
Ist egal. Auf jeden Fall, ich muss halt gucken, wie sich das dann verhält, weil bei anderen Volksfesten sind wir jetzt mittlerweile so um die 12 Euro, sage ich jetzt mal. Hm. Und da ist auch schon ein guter Batzen Geld weg am Abend.
Ja.
Also vor allem, wenn ich jetzt mit meiner Freundin da bin, legen wir das Geld halt meistens zusammen, dass halt dann einer quasi für beide zahlt. Und wenn jetzt jeder, sage ich jetzt mal, 2 oder 3 Maß trinkt, was isst und dann geht man noch schießen oder sowas, ne?
Ja.
Und, oder ein Fahrgeschäft fahren, dann ist dann halt auch mal ganz schnell, jetzt muss ich es mal kurz überschlagen, 30, 50, 60 Euro pro Person weg.
Ja, easy.
Und wenn ich jetzt beim Oktoberfest bin und jetzt für einen Händel nochmal 3 Euro mehr zahl, für die Mass 4 Euro mehr zahl, für, ne, also bei 3 Mass sind das 12 Euro, ne, Händel nochmal ein 5er mehr, 17 plus Fahrgeschäfte nochmal mehr, dann fährt jeder einmal. Du bist halt dann nochmal, dann bist bei 20, 30, 40 Euro mehr und dann bist du halt schon ganz schnell mal bei 150, 200 Euro für 2 Personen. Für einen Abend.
Ich bin sehr gespannt, was ihr 2 da ausgeben werdet.
Ich pack's in die Insta-Story.
Macht
könnt ihr alle
es.
Wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, Schatten und Skandale, folgt uns gerne. Ich pack's in die Insta-Story, wie viel wir ausgegeben haben.
Aber dann auch so schön mit Auflistung, okay?
7 Mass. Nein.
Ja.
Nein. Nein, um Gottes Willen.
Aber echt, du warst noch nie auf dem Oktoberfest?
Doch, dieses Jahr noch nicht.
Ach so.
Dieses
Jahr. Das hat sich vorher so angehört.
Nein.
Das wirst du noch nicht. Ja, okay.
Also dieses Jahr war ich noch nicht. Ich werde jetzt dann, wie gesagt, dann gegangen sein.
Ich weiß echt nicht, ob das die richtige Zeitform ist, aber
ist ja egal. Also nachdem diese Folge rauskommt, wenn ihr es am Samstag oder Sonntag hört, dann werde ich da gewesen sein. Das macht schon Sinn.
Ja, doch.
Dann, ja, okay. Deswegen, und natürlich muss man dann da gucken, aber ich glaube, 16 Euro ist bei mir schon die Grenze, um auf das Anfangsthema der Diskussion zurückzukommen.
Gut, aber von 16 Euro, da sind wir ja nicht mehr weit weg.
Nee, eben, deswegen.
Masspreis.
Ja, deswegen ist halt für mich die Frage, wann halt spürbar die Besucher runtergehen, bis dann quasi eine Bierpreisbremse reingesetzt wird. Ihr könnt uns ja mal reinschreiben unter meinem Beitrag zu dieser Folge oder gerne auch uns einfach so eine Nachricht schreiben auf Instagram. Ab wann würdet ihr sagen, ich gehe nicht mehr aufs Volksfest? Muss jetzt nicht das Oktoberfest sein, weil da spielen ja auch noch andere Sachen mit rein, wie eben 6 Millionen Besucher, dass man halt einfach sich nicht in so eine riesen Menschenmenge stellen will. Aber wie weit müssen die Preise steigen, bis ihr nicht mehr hingeht?
Ich muss auch ganz kurz sagen,
hau rein.
Ich würde nicht erst nicht mehr aufs Oktoberfest gehen, wenn die Maß 50 Euro kostet.
Das dachte ich mir fast. Ja,
was habe ich nochmal gesagt? 30
gesagt,
Euro oder so.
Dann gibt's Aufstand, hast du gesagt.
Stimmt. Ja, aber man sieht ja, welche Massen das Oktoberfest anzieht, obwohl dieser Bierpreis schon echt crazy ist. Und ich glaube, das geht noch ordentlich weit nach oben.
Ja, weil es halt eben auch so eine Kultveranstaltung ist.
Ja.
Naja. Egal. Was kommt nach dem Oktoberfest? Deine nächste Folge. Ha.
Hammer-Überleitung, Nico.
Danke.
Wir haben auf Insta eine Nachricht bekommen. Ich suche die jetzt einmal schnell raus. Ich hatte ja in der Story nochmal zu aufgerufen, hey, schick doch nochmal Themen durch.
Stimmt.
Und da hat uns der Lukas eine Nachricht geschickt. Und zwar, hey ihr zwei, ich höre euren Podcast echt gerne.
Dankeschön.
Danke, Lukas. Wie wäre es denn, wenn ihr im Oktober das Thema Halloween macht?
Ich wollte es vorschlagen.
Echt,
ich,
oder?
Ich dachte mir, Halloween wäre super cool, weil da ja irgendwie ganz viel wildes Zeug passiert.
Ja, das stimmt.
Finde ich einen coolen Themenvorschlag.
Ich finde es auch sehr geil.
Ja, also dann in 2 Wochen, Chrissy, bist du mit einem Skandalfall zum Thema Halloween dran.
Oh, yes.
Da bin ich auch gespannt.
Da bin ich auch gespannt. Ich habe schon ein bisschen rumgesucht, als ich die Nachricht gesehen habe, weil ich mir dachte, geil. Aber Skandal ist immer ein bisschen schwieriger als ein True-Crime-Fall. Habe ich jetzt so durch die Zeit irgendwie gemerkt.
Ja, absolut. True-Crime-Fälle, da wird ja auch öfter drüber berichtet. Skandalfälle hört ihr nur bei uns.
Nur.
Spaß.
Ja, aber ich habe, glaube ich, einen ganz coolen Skandalfall gefunden zum Thema Halloween.
Ich bin gespannt.
Yes.
Gut. Dann hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat auch diese etwas lustiger gehaltene Folge gefallen.
Es war mal eine ganz andere Folge. Hm. Es war cool. Auch mit so einem alten Fall, glaube ich, ja, war es schwierig, irgendwie viele Infos
klar
zu finden. Ne?
Ja, ja, klar. Es gibt halt begrenzte Quellen, sagen wir es so. Ne? Also ich habe versucht, alles ranzutragen, aber es gibt auch nur begrenzte Infos von begrenzten Quellen. Aber ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen.
Feedback könnt ihr natürlich immer gerne schicken über Insta. Ihr könnt uns sogar eine Mail schicken. Ist alles nochmal in den Shownotes.
Ja.
Falls ihr kein Insta habt, kann ja sein. Genau, sonst empfehlt uns doch gerne euren Freunden. Like, kommentiert.
Folgt auch erstmal, weil auf Insta sind wir seit ein paar Wochen auch ein bisschen aktiver noch. Außerhalb der Beiträge zu unseren Fällen. Wir suchen da auch ein bisschen alltagstauglichere True-Crime-Fälle, sage ich jetzt mal raus, oder Infos zu kuriosen Gesetzen, also alles Mögliche. Schaut da gerne mal rein und auch auf TikTok, auch da Schatten und Skandale. Wäre ganz cool.
Wäre ganz cool. Es würde uns sehr freuen, hat das, Nico gemeint.
Das, ja, das meinte ich.
Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.